Herzlich willkommen beim Loslegen-Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Dies ist ein Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Eure Hosts sind heute Lisa Felbinger, Verlagsleitung bei Uach Jetzt, und Caroline Kreis, Projektmanagerin im Business Development bei Carlsen.
Ich darf heute unseren Gast vorstellen. Jana Brammer ist Buchhändlerin und, seit sie 23 Jahre alt ist, Besitzerin des Büchercafés Calibri direkt neben der Cadolzburg. Auf Instagram, TikTok und YouTube ist sie unter dem Handle Janas kleine Buchhandlung unterwegs. Jana gehört zu den GewinnerInnen des TikTok Awards 2025 und ist seit kurzem auch Kolumnistin für das Börsenblatt. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Genau, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir beide, Jana, kennen uns ja von der Nominierung für den Young Excellence Award 2024. Und du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber ich stelle das trotzdem an den Anfang, damit unsere ZuhörerInnen dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Mit 23 Besitzerin einer Buchhandlung werden. Was ist da passiert?
Ja, also ich bin tatsächlich doch einen recht klassischen Weg gegangen. Ich habe die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht in Fürth, Buchhandlung Edelmann, und habe da eine ganz, ganz tolle Ausbildung erfahren, die mir dann auch, also ich denke, das hat mit reingespielt, den Mut gemacht hat, mir das zuzutrauen. Und der Rest ist, glaube ich, einfach, das musste ich jetzt auch so ein bisschen über mich selbst herausfinden, dass das einfach ein Teil von mir ist, der sich gerne kreativ auslebt und dass das in dem Stil, wie ich das mag, nur selbstständig geht. Das habe ich jetzt mittlerweile über mich selbst gelernt, dass das eigentlich, denke ich, so der größte Punkt war. Und deswegen musste das einfach sein, dass ich diesen Schritt direkt gehe.
Das wird ja auch immer so ein bisschen hervorgehoben, oder du hast es gerade selbst auch schon gesagt, das schöne Wort Mut. Hast du das selber in dem Moment auch als mutig empfunden, diesen Schritt zu gehen? Oder wie siehst du das jetzt vielleicht auch im Nachhinein? Hat sich das nochmal verändert?
Nein, also mutig. Ich werde das ja tatsächlich ziemlich oft gefragt, weil das aus einer anderen Sicht wahrscheinlich mutig wirkt. Und ich sage jetzt da mittlerweile eigentlich immer, dass es für mich eher gruseliger gewesen wäre, den Schritt nicht zu gehen, weil mir irgendwie die Aussicht auf ein Angestelltenverhältnis tatsächlich mehr Angst gemacht hat, weil diese Routine mir, also zu viel Stabilität löst bei mir ein ganz komisches Gefühl aus. Also ich glaube, das ist für jemand, der nach Stabilität strebt, sehr unbegreiflich. Aber ich kriege wirklich Panik, wenn ich zu lange in einer stabilen Situation drin bin. Ich kann es mir selber nicht erklären, aber es ist so, dass ich da so ein bisschen diesen Rausch auch brauche im Alltag, und wenn ich in diesen Alltagstrott komme, überkommt mich irgendwann eine Panik.
Jetzt hast du schon von dem Alltagsrausch gesprochen. Wenn du, also Alltag ist ja häufig was immer wieder vorkommt, wo vielleicht ja ein Tag wie ein anderer ist. Was machst du denn anders? Oder was machst du, von dem du denkst oder dich manchmal fragst, warum das nicht alle anderen eigentlich genauso machen?
Da muss ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Also ich denke, was ich anders mache, und ich weiß aber nicht, ob das gut ist, das so zu machen, ist, dass ich extrem viel nach meinem Bauchgefühl gehe und einfach das Glück habe, dass mein Bauchgefühl ganz gut zu sein scheint, bisher zumindest. Ich glaube, wenn sich BWL Studierende das angucken würden, eigentlich wie wenig ich tatsächlich fundiert auf Zahlen basierend agiere, die würden das wahrscheinlich gar nicht anschauen können, weil das bei mir echt alles so nach Bauchgefühl entschieden wird, vieles. Und ich damit gut fahre, deswegen, also natürlich habe ich irgendwo im Hinterkopf meine Zahlen, und ich behaupte auch, dass es ganz okay ist, wie ich mit Geld umgehe. Also es funktioniert ja. Das nehme ich immer als Beweis für mich selbst. Aber ich denke, man könnte da schon noch viel schlauer vorgehen. Aber ich denke, gerade darin liegt so ein bisschen auch die Magie bei mir im Laden, dass man halt spürt, da ist jetzt niemand, der groß ans Geld denkt, sondern ich denke wirklich an die Buchliebe und wie ich die im Laden unterbringen kann. Und einfach einen schönen Ort kreiere für Menschen, die auch Bücher lieben.
Kannst du da ein Beispiel nennen, welche Bauchentscheidung du da vielleicht in den letzten Monaten getroffen hast, um die Buchliebe in deinen Laden zu bringen oder der Buchliebe mehr Raum zu geben in deinem Laden?
Also jetzt vielleicht kein konkretes Beispiel, aber was Lesungen angeht, lasse ich eigentlich immer mein Bauchgefühl entscheiden. Also wenn mein Bauch mir sagt, also mein Bauch sagt, ah, da ist ein gutes Gefühl bei der Lesung, auch wenn das jetzt vielleicht eine Debütautorin ist, die ich da einladen möchte. Aber ich kann schon in meinem Kopf mir vorstellen, dass da Leute kommen, was für Leute da kommen. Dann mache ich das, auch wenn es mal ein Risiko sein könnte, weil es eben eine Debütautorin ist und man noch gar nicht abschätzen kann.
Jetzt war ich ja auch schon mal in deinem Laden. Ich fand ja auch, dass der, also du schaffst es ja schon in deinem Laden auch so eine heimelige Atmosphäre zu machen. Ich weiß, dass du manchmal auch deinen Laden sozusagen vermietest, weil offensichtlich andere Leute sagen, da fühlen sie sich auch wohl. Und auch wenn ich mir so anschaue, diese Tassen, die du da jetzt auch im Laden hast, das sind für mich zum Beispiel Beispiele, wo ich glaube, so weiß jetzt nicht, ob alle anderen die auch so getroffen hätten. Magst du dazu mal was erzählen?
Ja, also die Tassen, die sind ganz toll. Das macht eine junge Frau, ich denke, die ist ähnlich alt wie ich, aus Niedersachsen. Sie hat eine eigene Töpferei und die hat mich einfach angeschrieben. Und wir haben jetzt auch mittlerweile festgestellt, ich glaube, wir ticken menschlich einfach sehr ähnlich. Und sie meinte eben, sie liebt den Vibe von meinem Laden und sie würde total gern Tassen dafür machen. Und dann war ich erst so, oh je, das klingt sehr teuer. Aber dann hat sie mir halt so Beispiele geschickt und dann war ich halt sofort, oh mein Gott, die sind so schön. Selbst wenn niemand die kaufen will, dann habe ich die halt im Laden und sie sehen einfach toll aus. Und dann, also immer wenn ich mir das denke, dann denke ich mir, ich kann es machen. Also auch wenn dieser Gedanke da ist, selbst wenn es niemand kauft und ich Minus mache, ich will es trotzdem machen. Das sind dann die Sachen, die ich am besten verkaufe, komischerweise. Also diese Tassen gingen wirklich innerhalb von 3 Stunden waren die ausverkauft. Hatte ja auch noch nie das Erlebnis. Und sonst, ja.
Was ist das Besondere an den Tassen? Das müssen wir jetzt noch auflösen für die, die das nicht wissen.
Ja, also ich weiß es nicht. Sie sehen einfach schön aus. Und ich habe die halt, also auf der einen ist halt meine Ladenkatze, die Mimi, drauf. Die ist halt schon so ein bisschen zur Marke geworden, würde ich sagen. Und ich habe es auch irgendwie geschafft und ich habe das nie geplant gehabt. Also ich meine, man hofft darauf, aber ich habe jetzt nicht darauf hingearbeitet. Aber dass so ein paar Elemente aus meinem Laden und vielleicht auch so ein bisschen mein Gesicht ein bisschen so zur Marke geworden ist, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen. Und dass ich das jetzt auch so verkaufen kann. Und wenn man das dann halt auf was Schönes, und das sind die Tassen, druckt, dann ist das halt ein doppeltes Kaufargument, sage ich mal.
Also dein Laden auch als Marke, das finde ich auch einen spannenden Gedanken.
Da wollte ich auch noch zu fragen, du hattest das ja gerade angesprochen, dass du selbst auch irgendwie zur Marke geworden bist. Das hängt ja bestimmt auch ein bisschen mit Social Media zusammen, vermute ich mal. Wie war das da bei dir? Hast du das von vornherein so strategisch mitgeplant oder war das auch eher ein Bauchgefühl,
nee,
genau,
also
woraus das entstanden ist?
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es eben nicht von Anfang an geplant war. Also weil ich jetzt auch so vor der Übernahme mir gedacht habe, ja, ich will das unbedingt auf Social Media begleiten, weil ich mir dachte, dass das dumm wäre, es nicht zu tun. Dieser Laden ist so schön, also der hat halt alle Elemente, die man braucht, um einen Laden zu romantisieren. Und Romantisierung funktioniert halt gut auf Social Media. Und also ich romantisiere es ja auch selbst, das ist ja eigentlich gar keine Strategie, also keine berechnete Strategie, sondern ich sehe das, also ich habe den gleichen Blick auf den Laden, den ich auch auf Social Media vermittle. Und ich glaube, deswegen ist es auch so authentisch. Und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das dann nach, jetzt sind es nicht mal 3 Jahre, so gut funktioniert. Also das habe ich nicht so geplant, weil ich auch nicht mir zugetraut habe, dass ich das so gut mache.
Und wie ist das da mit deinem Content? Also entsteht das dann eben auch eher spontan oder planst du das richtig vor, langfristig?
Das ist komplett spontan. Also ich habe dann schon manchmal so Ideen, gerade jetzt auch, wo ich mit YouTube angefangen habe. Bei YouTube kann man nicht spontan ein Video machen. Das ist, dauert bei mir immer mehrere Wochen, bis ich ein YouTube-Video fertig habe. Da könnte ich auch noch wirklich strukturierter vorgehen. Das merke ich jetzt auch. YouTube-Videos konstant zu bringen, fällt mir extrem schwer. Während ich Instagram total gut bedienen kann, weil Instagram ja mittlerweile hauptsächlich von Stories lebt und eine Story kann man spontan nach Bauchgefühl machen. Ich glaube, niemand plant Stories, also vielleicht nicht niemand, aber ich plane keine Stories und ich plane auch keine Reels oder Beiträge langfristig.
Jetzt ist ja dein Tick, also du hast ja den TikTok Award 2025 gewonnen. Das heißt, du wurdest für was preisgekrönt, wo du sagst, ah ja, das entsteht halt so. Finde ich total beeindruckend erstmal. Aber was bedeutet das denn für dich persönlich und auch für deine Buchhandlung, dass du jetzt diesen TikTok Award gewonnen hast?
Also für mich persönlich hat es wirklich sehr viel bedeutet, weil ich will jetzt gar nicht kitschig klingen oder so, aber ich war ja jetzt doch auch schon öfter für irgendwas nominiert oder so oder auch während der Schulzeit oder ich habe früher oft bei Sportwettbewerben mitgemacht. Ich spiele ja auch schon seit über 15 Jahren jetzt Basketball und so. Und ich weiß nicht, ich war nie so ein Mensch, der wirklich auf Platz 1 gelandet ist. Und also für mich war das jetzt auch nicht überdramatisch. Aber wenn es dann halt mal passiert, ist es schon, also schon irgendwie ein krasses Gefühl, dass man tatsächlich nicht nur irgendwie unter den Besten war, sondern dass man wirklich die Beste war in der einen Kategorie. Das hat meinem Selbstwertgefühl, an dem ich auch immer noch arbeite, schon sehr gut getan, das mal so zu erleben. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und ja, für den Laden hat das auch überraschend viel bedeutet, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich weiß ja nicht, was die Leute hinter meinem Rücken reden, aber vor meinem Rücken kriege ich extrem viel positive Resonanz, auch von Leuten, die, wo ich mir dachte, wissen die überhaupt, was TikTok ist? Aber so jetzt nicht böse gemeint. Ich finde, es ist auch eigentlich ein cool zu sagen, man weiß nicht, was TikTok ist. Nichts, wofür man sich schämen muss. Aber ich dachte eigentlich eher, dass sich die Leute vielleicht ein bisschen lustig drüber machen und es nicht ernst nehmen. Aber so wie ich das rückgemeldet bekommen habe, haben das alle extrem ernst genommen und waren so, wie toll ist das, dass du so einen Preis, der ja wirklich dachweit ist, nach Cadolzburg geholt hast. Also gerade die Menschen, die hier mit mir in Cadolzburg wohnen, die freuen sich total für mich. Ja. Es war sehr schön zu erleben.
Also es ist ein großes Ding, ne? TikTok wird ja auch immer wichtiger für die Buchbranche. Wie würdest du das einschätzen? Was für eine Rolle hat TikTok für die Buchbranche? Oder welche Rolle spielt TikTok für die Buchbranche?
Also für die Buchbranche, ich meine, das zeigen ja Zahlen, dass das schon eine hohe Rolle spielt. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass TikTok so, also ich weiß, das ist wie gesagt nur mein Bauchgefühl, das spricht, aber dass TikTok so ein bisschen overhyped wird von der Buchbranche und dass irgendwie Instagram immer so ein bisschen gar nicht erwähnt wird. Also ich kriege ständig irgendwelche Interviewanfragen zu TikTok oder von Buchwissenschaftsstudierenden, die da eine Expertenmeinung haben wollen. Und ich sage dann immer so, ja, was wollt ihr denn mit BookTok? Bookstagram ist genauso relevant, zumindest aus meiner Sicht als Buchhandlung, weil Buchhandlungen haben leider noch überhaupt keine große Stellung bei TikTok. Also es machen auch nicht viele Buchhandlungen mit, deswegen war es dann da auch so, also so, ich war ja schon im ersten Jahr, wo es die TikTok Book Awards mit der Kategorie Indie-Buchhandlung gab, da war ich ja auch schon nominiert, nachdem ich das irgendwie einen Monat bespielt habe, einfach weil zu dem Zeitpunkt fast keine Buchhandlungen überhaupt vertreten waren oder zumindest wirklich aktiv vertreten waren. Also für die Buchhandel, für den Unabhängigen, ist TikTok, glaube ich, noch gar nicht so der relevante Platz. Könnte es aber schon auch werden. Ich denke aber, dass Instagram auch nicht vergessen werden sollte, dass das die Zielgruppe, die wir eigentlich erreichen wollen, auch viel mehr da hat vielleicht.
Erlebst du das auch manchmal in deinem Alltag, dass Leute sozusagen kommen und sagen, hey, ich habe dich auf Instagram jetzt zum Beispiel gesehen und dachte, ich komme mal vorbei? Oder also ich frage mich so ein bisschen, wie ist da die Connection zwischen der Realität und dem digitalen Leben? Oder gibt es da überhaupt eine oder läuft das eher getrennt, würdest du sagen?
Doch, das passiert sehr, sehr oft tatsächlich. Also mindestens einmal die Woche eigentlich, dass wirklich jemand kommt und meint, ah, ich kenne dich von Instagram oder von TikTok. Und also bei TikTok ist es tatsächlich sogar innerhalb der allerersten Woche, nachdem ich mein erstes Video hochgeladen bin, stand eine Woche später jemand im Laden wegen TikTok. Das fand ich faszinierend, weil bei Instagram hat es ein bisschen länger gebraucht. Aber das ist ein enormer Anteil bei mir.
Das ist ja bestimmt auch toll, wenn man merkt, dass hinter den Zahlen auch echte Menschen stecken.
Du hast vorhin schon zu dem Thema gesagt, du willst eigentlich den Laden auch romantisieren oder du romantisierst ihn tatsächlich. Was hat das denn für eine Rolle, dass deine Buchhandlung da in, oder ist es relevant, dass deine Buchhandlung in Cadolzburg ist? Könnte die auch woanders sein? Und wie ist dein Standort oder was für eine Rolle spielt dein Standort für das, was du machst?
Ja, lustigerweise habe ich mir genau diese Frage auch vor ein paar Tagen erst gestellt, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin sehr abhängig vom Standort. Also das ist ja schon enorm besonders, direkt vor einer Burg einen Laden zu haben. Und auch diesen Rosenstock, den mein Vermieter pflegt, weil wenn ich den pflegen würde, wäre der schon nicht mehr lebendig oder er sähe zumindest nicht gut aus. Und das ist ja schon, also gerade dieser Rosenstock ist auch, finde ich, ein großer Teil meiner Marke, die ich mir aufgebaut habe. Und das ist nichts, worauf ich verzichten wollen würde. Also ich träume manchmal, dass ich meinen Standort ändern muss und dass ich dann total traurig bin. Und ich habe mich eben auch gefragt, inwieweit bin ich als Buchhändlerin gut genug? Würde dieser Laden auch laufen wegen mir oder nur in der Kombination mit dem Standort? Das habe ich mich auch gefragt. Und wer weiß, wohin es in den nächsten Jahren geht bei mir. Ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lang da bleiben kann. Aber eventuell muss ich es irgendwann herausfinden, man weiß es ja nicht. Ich hoffe einfach, dass ich es nicht erfahren muss, weil ich habe schon irgendwie ein bisschen Angst, dass es schon sehr damit zusammenhängt, wie schön der Standort ist.
Der Standort ist ja jetzt nicht nur dein Laden und wo der ist, sondern ja auch so ein bisschen die Einbindung in den Ort und in die Nachbarschaft, wie du da bist, ne? Ist das ein Netzwerk, in dem du dich bewegst, oder siehst du dich in Cadolzburg eigentlich auch eher als Einzelkämpferin oder?
Doch, das ist auf jeden Fall ein Netzwerk. Also ja, gut, in Cadolzburg gibt's jetzt nicht so viel anderes. Also schon ein paar Sachen. Zum Beispiel haben wir so ein Concept Store Café, auch direkt am Marktplatz. Das ist ganz toll. Also das wird auch von einer jungen Frau betrieben und wir haben irgendwie so ein bisschen so eine ähnliche Energy, würde ich sagen. Und wir haben da echt einen jungen Schwung an den Marktplatz gebracht und wir profitieren da beide sehr von gegenseitig. Wir haben auch schon Events zusammen gemacht und auch mit anderen Institutionen in Cadolzburg habe ich schon Sachen gemacht und ich Ich finde es auch ganz toll und wichtig, gerade in so einer in so einem kleineren Ort, das zu machen. Es macht auch, es gibt aber auch das Gefühl, man ist nicht so alleine, weil wenn man, also ich habe zwar Aushilfen, aber im Endeffekt bin ich ja die einzige wirkliche Vollzeitkraft bei mir. Und dann ist es immer schön, Kooperationen zu machen und Teil von etwas zu sein.
Das denkst du, wäre das in einer größeren Stadt schwieriger?
Kann ich nicht einschätzen, irgendwie. Also meine Ausbildung war halt, Fürth ist ja eine Großstadt, eine kleine Großstadt, aber eine Großstadt. Und das Problem bei meiner Ausbildung war, dass das in die Corona-Zeit gefallen ist und wir eigentlich, also ich war nie Teil davon, irgendwelche Events zu organisieren oder so. Deswegen habe ich leider nie die Erfahrung machen dürfen, mal eine Lesung zu organisieren in der Großstadt. Ob das da anders abläuft, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja klar, gerade zu Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, dann da auch Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich. Dazu auch noch, ich habe auch mitbekommen, du machst ja ganz viel von Leseclub und Lesungen und Buchabos, die man bestellen kann. Und du machst die Deko, glaube ich, selbst auch in deinem Laden. Und was du ja auch gerade angesprochen hattest, du hast ja in dem Sinne kein festes Team, sondern eben Aushilfen. Und hast du irgendeinen Ausgleich sozusagen? Oder du hattest, glaube ich, vorhin angesprochen, dass du lange Basketball gespielt hast. Bleibt dafür überhaupt noch Zeit? Oder genau, wie schaffst du das auch immer wieder Energie für all diese Sachen zu finden und das alles unter einen Hut zu kriegen?
Ja, das ist gerade so die Hauptfrage in den letzten Monaten bei mir. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist okay, wenn ich jetzt die ersten 2 bis 3 Jahre richtig durchziehe, bis ich zu einem Punkt komme, wo ich halt finanziell stabil bin. Und da es auch okay ist, wenn ich erstmal so diese, ja, Ruhe und Entspannung ausklammer, weil das konnte ich mir halt am Anfang nicht leisten. Aber ich wusste von Anfang an, dass ich diese Art von Energie nicht für immer aufbringen kann. Und jetzt komme ich eben seit ein paar Monaten an den Punkt, wo ich richtig merke, dass die Energie so niedrig ist, dass mein kreativer Fluss nicht mehr so läuft, wie ich es gewohnt bin. Und das auch zu einem Punkt führt, dass mir das Arbeiten nicht mehr ganz, ganz so viel Spaß macht wie am Anfang. Also ich habe nichts, das klingt jetzt dramatisch, es macht mir immer noch Spaß. Aber mir macht es halt am meisten Spaß, wenn wirklich die kreative Energie fließt. Und dafür muss ich jetzt sorgen, dass das wieder so kommt. Und ich war jetzt auch ganz fleißig im Entspannen die letzten Wochen. Also ich habe mich richtig faul gefühlt. Und darauf muss man dann auch erstmal lernen, wieder klarzukommen, dass man mal einfach nicht fleißig ist, dass man einfach mal sich faul fühlt. Das ist ein schreckliches Gefühl, aber hilft halt leider dann wirklich. Also ich habe jetzt seit ein paar Tagen wieder das Gefühl, da ploppen wieder Ideen in meinem Kopf. Und das hätte ich jetzt ganz lange nicht. Und es tut sehr gut zu sehen, dass ich da schon Lösungen finden kann, dass es jetzt nicht vorbei ist und ich jetzt irgendwie Burnout bekomme oder so. Ich glaube, so weit ist es nicht gekommen, zum Glück.
Ja, finde ich ganz spannend, was du sagst. Ich glaube, das Problem gibt es ja häufiger, dass Leute sagen, man braucht erstmal vielleicht am Anfang eine gewisse finanzielle Stabilität und sobald man die dann hat, ist aber so viel anderes, dass man eben nicht mehr die innovativsten Ideen hat und da eben die Balance zu finden, ne? Wie du meintest, stelle ich mir auch herausfordernd vor, auf jeden Fall, ja.
Was du ja trotzdem jetzt die ganze Zeit auch noch recht viel hattest, ist irgendwie Output in Social Media. Gehört deine ganze Social Media Aktivität ganz fest für dich zum Job als Buchhändlerin? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich schon was, was du on top machst?
Doch, das gehört bei mir schon fest dazu.
Warum?
es ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Weil ich weiß, dass ich abhängig davon bin, dass ich es mache. Also ich rede ja immer offen über Zahlen. So mein Umsatz hat sich verdreifacht vom ersten, also vom Anfang bis jetzt, also fast verdreifacht, so mal überschlagen. Und das ist alles, also nicht alles, aber vieles aufgrund von Social Media, weil ich mein Versandgeschäft so angekurbelt habe. Und ich hoffe auch, also ja, ich weiß nicht, wie es weiter sich entwickeln wird, aber ich hoffe zumindest, dass es so vielleicht stabil bleibt. Und ich weiß, dass das davon abhängig ist, dass ich das weitermache. Und bei mir ist jetzt gerade eigentlich eher auch die Frage, ob ich jetzt zum Beispiel also noch mehr eben auf YouTube gehe, weil ich mit YouTube einfach eine Plattform gefunden habe, die ich ganz arg toll finde, weil die Leute da irgendwie sich noch mehr Zeit nehmen, nicht ganz so schnelllebig sind wie auf Instagram und TikTok. Und ich das sehr gern bespiele und auch gemerkt habe, dass da viel hängen bleibt. Also wer sich ein YouTube-Video von mir anguckt, der kommt dann auch das nächste Mal auf die Idee, bei mir zu bestellen. Also habe ich so festgestellt, ich kriege extrem viele Bestellungen wegen YouTube und bespiele es eigentlich viel zu wenig. Aber dafür müsste ich mir viel mehr Zeit nehmen. Und das sind jetzt gerade Entscheidungen, an denen ich dran bin, wie viel ich Social Media noch mehr bespielen möchte. Weil ich glaube, es wäre sinnvoll. Und gleichzeitig finde ich es aber auch eigentlich ganz schlimm, den Gedanken, noch mehr Social Media zu machen. Weil ich ja eigentlich die analoge Arbeit im Buchhandel am meisten auch liebe. Ja.
Zumindest sehe ich das so, wenn ich mir deinen Auftritt anschaue, dass du es ja schon irgendwie auch schaffst, so diesen persönlichen Kontakt und diese, du hast es vorhin schon Marke genannt, was du dir als Buchhandlung aufgebaut hast, was du ja eigentlich für den Laden hast und im Laden hast, dass du das ja auch auf deinen Social Media Kanälen auch spielst, diesen persönlichen Kontakt zu KundInnen. Wie schaffst du das, das ins Digitale zu bringen? Also, ne, du sagst, das ist manchmal schwierig, weil du das vor Ort lieber magst, aber wie schaffst du das, das auch in deine Social-Media-Arbeit zu kriegen?
Ich denke, das ist alles auch eine Sache von Übung. Also ich hatte das Glück, dass ich am Anfang so viel Leerlauf im Laden hatte, dass ich wirklich einfach nichts Besseres zu tun hatte, als Social Media zu bespielen, weil man saß da, man hatte noch keine Projekte, man hatte noch kein Geld, Lesungen zu organisieren. Das heißt, man saß da und dachte mir, ja gut, naja, dann nehme ich jetzt halt irgendwie ein Reel auf oder nerv meine Follower in der Story mit irgendwas. Deswegen hat sich für mich da langsam eine Routine entwickelt. Also für mich ist es super nebenbei gemacht, eine Story zu erstellen. Für mich ist gerade die Story überhaupt kein Zeitaufwand. Das ist bei mir schon so automatisiert drinnen. Und dementsprechend denke ich, ist da auch jetzt gar nicht mehr die Frage vom, wie mache ich eine Story, wie lasse ich eine Story ästhetisch aussehen, sondern ich kann mich voll und ganz auf den Inhalt fokussieren. Es frisst mir keine Zeit und ich bin einfach ich selbst. Und ja, ich freue mich, dass ich selbst gut genug bin, um anscheinend, dass Leute sich das anschauen. Genau, weil verstellen wäre nicht so meins. Das könnte ich nicht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also bist du genug. Du hast jetzt gesagt, bei YouTube musst du ein bisschen mehr Energie reinfassen. Worum geht's dann in deinen YouTube-Videos?
Ja, ich habe eigentlich total viele tolle Ideen für YouTube. Das Problem ist bloß, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir so ein richtiges Schnittprogramm beizubringen. Das wäre jetzt nämlich ein ganz wichtiger Schritt, weil ich habe aktuell noch regelmäßig Nervenzusammenbrüche, weil ich es einfach jetzt gerade mit Canva schneide. Das kann ich nicht empfehlen. Das ist überhaupt nicht dafür gemacht, YouTube-Videos zu schneiden. Ich mache es trotzdem, weil ich einfach zu faul bin, mir was anderes anzueignen. Und dementsprechend macht es mir in der Theorie total Spaß, YouTube-Videos zu machen. Aber in der Praxis nur so halb. Und jetzt gerade, ich hoffe, es geht diese Woche noch hoch, vielleicht sogar heute Abend, mache ich ein Video, das ich schon ganz lang machen will und mich eigentlich nicht so getraut habe, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich die Einzige bin, die es cool findet. Und zwar so ein Ambience-Video. Und ich versuche es eben auch auf Englisch, also auch für englischsprachigen Raum zu machen, weil es eigentlich darum geht, das Gefühl zu bekommen, in meiner Buchhandlung zu lesen. Man sieht mich dann so beim Arbeiten, man hört so ein bisschen die Geräusche von meiner Arbeit und ich habe Musik und so ein Rauschen hinterlegt. Ich lese nämlich total gerne zu sowas und ich hoffe einfach, dass es noch mehr Leute gibt, die zu sowas gern lesen und dass es vielleicht ein bisschen so eine Nische trifft, dieses Lies in meiner Buchhandlung, weil das habe ich so noch nicht gefunden. Also Ambience-Videos gibt's ja wie Sand am Meer, aber in der Kombination vielleicht noch nicht.
Mhm. Ja, und dann schaffst du es ja wirklich, die Atmosphäre deines Ladens ins Digitale zu kriegen. Ne? Also ja, ich bin sehr gespannt auf das Video. Und wahrscheinlich, wenn dieser Podcast online ist, dann ist dieses Video wahrscheinlich auch schon da.
Ja, tolle Idee auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen, dass es da noch ganz viele Leute gibt, die dann quasi virtuell in deinem Laden lesen können. Das ist ja wirklich richtig schön.
Was denkst du denn, wenn du in die Zukunft schaust oder vielleicht auch irgendwie auch auf andere Buchhandlungen, wie sich der Buchhandel in Zukunft noch stärker, also verstärker verändern wird oder verändern muss? Weil also was ich jetzt sehe, ist, dass du ja schon sagst, dass für dich Social Media und alles, was du auch an Content Creation machst, für dich ja zu deinem Job dazu gehört. Ich weiß nicht, ob alle das so sehen würden. Das zum Beispiel wäre jetzt ein Ansatz, wo ich sehe, das sehe ich bei dir. Aber was ist da noch was anderes, was dir vielleicht?
Ja, also ich denke, das geht auch mit einher und ich denke, das funktioniert aber auch ohne das groß mit Social Media zu bespielen, dass man sich einfach wirklich also ich rede jetzt von unabhängigen Buchhandlungen, mehr traut, und das machen ja auch schon ganz viele, Charakter zu zeigen, also so den Geist der Buchhandlung wirklich aufleben zu lassen, sich nicht versucht, die Ketten nachzuahmen. Das habe ich jetzt auch schon echt öfter gehört von anderen angestellten BuchhändlerInnen, dass sie das Gefühl haben, die Buchhandlung, in der sie arbeiten, die versuchen irgendwie einfach so von der Auswahl einfach das da zu haben, was halt alle da haben, weil das Gefühl vermittelt wird, das muss man ja fürs Geld. Aber also ich zu meinem Teil kann sagen, ich orientiere mich, also ich gucke mir die Bestsellerlisten eigentlich gar nicht an. Ich entscheide ganz nach Bauchgefühl, was ich mir in den Laden hole. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich einfach hinter einem Buch stehe, dann ist es so egal, ob es ein Bestseller ist oder nicht, das verkauft sich dann trotzdem gut, wenn der Kunde merkt, hinter diesem Buch steht die Begeisterung der Buchhändlerin, dass man sich das einfach traut. Und das ist dann vielleicht auch ein Prozess. Das läuft vielleicht nicht von Anfang an gut. Aber ich denke, langfristig ist das der einzige Weg, weil wenn man sich nicht als Ladencharakter unique macht, dann, also und nur als kleinere Format einer Kette, aber keine ohne Kette zu sein, versucht, dann kann das leider irgendwie nicht mehr funktionieren.
Hast du außer deiner Auswahl an Büchern, die du triffst, noch andere Sachen, wo du sagen würdest, jetzt vielleicht auch noch mal weg vom Digitalen, wo du sagen würdest, dass du diesen Geist in deiner Buchhandlung sozusagen versuchst rauszuholen? Oder wir hatten am Anfang, glaube ich, über die Tassen gesprochen. Vielleicht wäre das auch so ein Beispiel. Aber fallen dir da noch mehr Sachen ein?
Ja, also ich meine, ein ganz großer Punkt bei mir ist natürlich auch, dass ich diesen Kaffeebereich mit dabei habe. Also das kann ich auch wirklich empfehlen, weil ich bin ja nicht ein Café, sondern nur ein Ladencafé. Also ich habe so diese Sondererlaubnis, dass ich Kuchen da haben darf. Aber selbst wenn ich das jetzt nicht hätte, einfach eine Kaffeemaschine da zu haben und ein paar Sitzplätze reinzumachen, das sorgt für total viel Charakter, finde ich. Und sonst, also mein Laden ist halt so ein bisschen meine Persönlichkeit in Dekorationsform, würde ich sagen. Bei mir steht halt überall irgendwie kleines Zeug rum. Also ich krieg ständig irgendwelche Katzensachen geschenkt. Also bei mir findet man ganz viel Katzendeko, die also auch nicht zum Verkauf ist, sondern einfach wirklich dasteht. Und irgendwie passt das alles zueinander. Und das, also mein Laden ist das Gegenteil von steril. Das finde ich eh das No-Go schlechthin, einen Buchladen zu haben, der steril ist. Das passt gar nicht, finde ich. Sehe ich aber trotzdem viel zu oft, meiner Meinung nach. Und naja, was habe ich sonst? Ja, also bei mir lebt halt einfach ein bisschen das Chaos. Und ist okay so, würde ich sagen.
Ja, dieses Urige sozusagen, was man kennt, finde ich auch, ist auf jeden Fall schön, von der Atmosphäre das zu haben in einer Buchhandlung. Und da darf das auch absolut sein.
Ah, und gemütlich, ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dich auch, also dass du dich vor Ort auch in einem Netzwerk siehst. Was für Gefühle löst es in dir aus, Teil der Buchbranche zu sein?
Ein sehr schönes Gefühl, würde ich sagen. Also das ist eigentlich auch so ja der Grund, denke ich, für viele überhaupt zu diesen Buchmessen zu kommen, weil man denkt sich da währenddessen ja auch immer so, oh, wieso tue ich mir das eigentlich an? Aber da spürt man das ja irgendwie am deutlichsten irgendwie dann, dass man dann doch mittlerweile sehr viele Leute kennt, mit denen man sich auch wirklich gern unterhält, zweimal im Jahr. Spaß. Also bei mir entwickelt sich das jetzt ja gerade auch erst so. Ich bin ja so gesehen eigentlich schon noch so ein bisschen so ein Baby in der Branche. Aber mich freut es jedes Jahr mehr, auf die Buchmesse eben zu gehen und zu bemerken, ich kenne Leute und Leute kennen auch mich. Und ja, ein schönes Gefühl.
Zum Abschluss also noch die Frage, die ja auch unser Motto des Podcasts ist, für mehr Innovation in der Buchbranche. Wie möchtest du oder wie machst du der Branche Mut für mehr Innovation?
Ich kann ja eigentlich nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz sprechen, dass so nach außen hin das ja eigentlich schon ein bisschen doch sehr gewagt alles von mir war und ich aber einfach immer meine eigenen Ideen genug gewertschätzt habe und dann einfach gemacht habe, auch unperfektionistisch. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man es einfach mal macht und Geduld hat, den Zeit gibt und dass das funktionieren kann. Auch wenn alle anderen irgendwie was anderes sagen, es kann funktionieren, wenn man selber wirklich begeistert ist und überzeugt. Und dann spüren auch alle anderen das, also wo Begeisterung ist, wird auch, also Begeisterung ist ansteckend, so würde ich so rum. Ja, ist nicht besonders innovativ, der Gedanke. Aber ich glaube, das unterschätzt man, was Begeisterung, also echte, ehrliche Begeisterung bewirken kann. Ja, um das auch noch irgendwie anzusprechen, weil mir ist schon bewusst, dass es auch, also es ist, finde ich, sehr privilegiert zu sagen, einfach machen. Ich komme aber nicht, also ich habe kein Geld im Background gehabt. Ich habe ja mit dem Crowdfunding gearbeitet und habe dann eben auch von zwei Bekannten und das ist eine Glückssache. Das kann sein, dass das nicht jedem so passieren kann wie mir, einen privaten Kredit noch bekommen. Und ich weiß, wie viel Glück ich damit hatte. Und es ist immer, finde ich, schwierig zu sagen, mach einfach, weil ich verstehe das auch total, dass das finanziell einfach für viele unmachbar ist. Aber ich komme tatsächlich auch aus einer finanziell schlechteren Situation. Ich habe während der Ausbildung mir schon eine eigene Wohnung mieten müssen. Ich habe nie was zurückgelegt, irgendwie jemals. Ich habe auch mit 0 Euro gestartet und ich habe es irgendwie mit sehr viel Glück geschafft, aber ich glaube, das hing daran, weil meine Begeisterung so echt war. Also dahingehend mein Tipp, nicht einfach nur machen, sondern mit Begeisterung machen vielleicht, falls es Sinn ergibt.
Ja, total. Also ich finde das einen sehr wertvollen Ratschlag, tatsächlich mit Begeisterung auch an die Dinge dran zu gehen. Vielen Dank, Jana, dass du heute unser Gast warst.
Ja, danke auch nochmal für die Einladung.
Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Alltag.
Gerne.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.